SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Gott oder Vernunft, Ethik gegen Religion, Teil 1. Normalerweise gibt es im heutigen Verständnis eine strikte Trennung und Unterschiedlichkeit von Ethik und Religion, weil beide auf verschiedenen Begründungszusammenhängen basieren. Religion bezieht sich auf das Göttliche und seine Gebote, die Ethik auf Regeln des Handelns und Zusammenlebens, die sich aus Vernunftprinzipien ergeben. Aktuelle religiöse Konflikte, wie sie zum Beispiel der radikale Islam ausgelöst haben, zeigen hingegen eine gefährliche Vermischung beider Bereiche, die typisch sind für vergangene Epochen, in denen ethische Begründungen hauptsächlich aus der Religion abgeleitet wurden. Wilhelm Vossenkuhl, emeritierter Philosoph an der LMU München, beschreibt in zwei Teilen die Geschichte und Gegenwart des Verhältnisses von Ethik und Religion. Heute im ersten Teil geht es schwerpunktmäßig um die Philosophie der Aufklärung.
Wenn es um die Frage geht, in welchem Verhältnis Ethik und Religion zueinander stehen, dann denkt man zunächst einmal, da gibt es eigentlich keine große Verbindung. Da gibt es eher eine Art von unüberbrückbarem Gegensatz. Immerhin ist die Ethik doch eine theoretisch gut fundierte Angelegenheit. Jedenfalls einige Ethiken sind das. Und das trifft für die Religion so nicht zu. Das ist eine Praxis der Verehrung eines oder mehrerer Götter, wie auch immer. Für den Gegensatz sprechen natürlich auch viele Beispiele. Und der Gegensatz insgesamt bezieht sich meistens auf das, was Menschen für gut halten oder was auch gut ist und was getan werden sollte auf der einen und was geglaubt wird auf der anderen Seite. Also es geht hier um die Frage, ob beides, Ethik und Religion, in einem großen normativen Rahmen zusammenstehen, in einem Verhältnis zueinander stehen oder nicht. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann ist der Gedanke eines Gegensatzes zwischen Ethik und Religion vor allem im deutschsprachigen Raum zumindest durch die scharfe und polemische Religionskritik von Immanuel Kant geprägt. Seit er die historischen Religionen kritisiert hat und eine Alternative vorstellte, sieht es so aus, als wäre der normative Vorrang der Ethik vor der Religion eigentlich gar nicht mehr zu bezweifeln. Also das sieht so aus, als wäre die Sache völlig klar. Wenn wir aber überlegen und dann erkennen, dass es ja um eine umfassendere Frage geht, nämlich das, was eigentlich gut ist und was wir für gut halten und was getan werden sollte, dann bröckelt der Gegensatz ab, wie wir hoffentlich sehen werden, und wir stellen dann fest, eigentlich ist der große Rahmen, in dem Ethik und Religion stehen, das, was man sittliche Einstellungen, sittliche Überzeugungen nennen kann. Sittliche Übereinstimmungen gibt es eine ganze Reihe. Wir werden dann sehen, was damit gemeint ist, denn es ist natürlich zunächst mal nur so, dass da ein Wort steht, Sittlichkeit oder sittliche Einstellungen, und nicht ganz klar ist, was es bedeutet. Sittliche Einstellungen, dazu gehören auch religiöse Überzeugungen, aber auch moralische Überzeugungen. Wenn die das, was man gemeinsamen Nenner nennen könnte, abgeben können, dann ist das Verhältnis natürlich kein so scharfer Gegensatz, wie es zunächst mal scheint. Dann würden wir auch erkennen, in welchem Verhältnis nun heute Ethik und Religion stehen. Und wir werden sehen, dass das für unser Leben in unserer Gesellschaft heute gar nicht unwichtig ist, das zu durchschauen. Und wir werden uns dann darauf konzentrieren müssen, welche sittlichen Einstellungen sowohl im religiösen wie im ethischen letztlich vernünftig sind, gelten, die ethischen oder die religiösen oder beide. Und dann käme es natürlich darauf an, welche von beiden. Es wird also am Ende darauf ankommen, diese Einstellungen im Einzelnen zu klären und zu überlegen, welche Einstellungen wann gelten und natürlich auch, wer letztlich darüber entscheidet, was gilt. Fangen wir mal mit dem Gegensatz an und da schauen wir einfach zurück in die Geschichte. Abstrakt beobachtet ist der Gegensatz der zwischen einer universalen, zumindest aber allgemein geltenden Ethik und partikularen Forderungen auf Seiten der Religion, also einzelnen Forderungen, die etwas mit Kulturen, mit religiösen Traditionen zu tun haben. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die konkrete Frage könnte zum Beispiel sich entwickeln an der Frage, ob es zum Beispiel gut ist, humane embryonale Stammzellen in der Forschung zu verwenden oder nicht. Da wird die ethische Antwort, nicht jede, aber doch die meisten ethischen Antworten, werden eher bejahend sein, während sehr viele religiöse Antworten eher verneinend sind. Gut, das muss nicht so sein, aber es ist doch häufig so gewesen in der Diskussion. Natürlich ist der Unterschied zwischen beiden Antworten nicht ganz so schwarz-weiß und einfach, wie ich das gerade suggeriert habe, aber wir werden nicht umhin können festzustellen, dass es doch auf der Seite der christlichen Konfessionen zum Beispiel durchaus viele Vertreter gibt, die die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen wirklich ablehnen. Und das ist aber auch innerreligiös ein Unterschied. Es gibt unter den Religionen, den monotheistischen Religionen, zum Beispiel im Islam und im Judentum, durchaus Vertreter, die keine Probleme haben mit Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen. Also man sieht, auch auf Seiten der Religion ist die Sache nicht so ganz eindeutig, sondern auch da gibt es Differenzierungen. Aber der Tendenz nach ist jedenfalls die christliche Antwort auf die Frage, ob man mit solchen Zellen forschen darf oder nicht, eher nein, während das, was die Ethik zu sagen hat, eher ja lautet. Warum das so ist oder sein kann, das erkennen wir eigentlich ganz leicht. Denn die ethischen Urteile haben eine deutlich andere Grundlage als die religiösen. Ethische Urteile gelten begrifflich gesehen allgemein, manche sogar universal, und sollten eigentlich nicht abhängig sein von kulturellen und religiösen Prägungen oder Überzeugungen, während dann auf der anderen Seite die religiösen Urteile, also das, was die Religionen nahelegen an Überzeugungen, von dem geprägt sind, was eben an Verbindlichkeiten religiöserseits von Seiten der Religionsvertreter vorgeschrieben wird. Wirklich vorgeschrieben wird, nicht einfach nur angeboten wird. Es kommt also dabei auf die religiösen Besonderheiten an, die die einzelnen Religionen mitbringen. Und diese Besonderheiten, die prägen dann eben auch die religiösen Urteile. Und die sind nicht universal. Das heißt, sie gelten eben nur für die, die Mitglieder oder Unterstützer der religiösen Gemeinschaft sind, um die es geht. Nun kann man natürlich viel über den Unterschied zwischen universalen und partikularen Urteilen sprechen. Es gibt auch innerhalb der Ethik da eine Diskussion. Viele Vertreter in der Ethik sind der Meinung, es geht überhaupt nur um partikulare Urteile. Also man muss sich immer konkret anschauen, um welche Situation es geht. Aber letztlich ist ja dieser Unterschied zwischen Religion und Ethik durchaus festmachbar an universalen versus partikularen Urteilen, weil selbst die Ethiker, die der Ansicht sind, es geht immer um das Einzelne, um die einzelne Situation, also um situative Zusammenhänge, sind der Meinung, dass das allgemein so ist. Das heißt, auch da steckt natürlich ein universaler Anspruch dahinter. Während ganz offensichtlich diese Art von Anspruch bei religiösen Überzeugungen so nicht gelten kann. Es gehören eben einfach nicht alle Menschen zur gleichen Religion. Natürlich gehören auch nicht alle zur gleichen Ethik. Da gibt es keine Vereinigung, aber es gibt zumindest eine gewisse Allgemeinheit, was ethische Fragen angeht. Gut, wir können das also mal so stehen lassen. Universal versus partikular. Es gibt noch einige andere Besonderheiten, die man etwas genauer anschauen muss. Zum Beispiel fordert die Ethik oder die Ethiken, wir werden dann auch noch ein paar kennenlernen, die fordern in der Regel argumentative Begründungen. Das heißt, sie ermahnen uns sogar dazu, wenn es um Fragen geht, wie die schon genannte, soll man mit humanen embryonalen Stammzellen forschen, ja oder nein? Wenn man für ja ist oder für nein ist, soll man dafür Argumente anbieten können. Also Begründungen geben. Ohne Gründe sollte man keine Überzeugung und vor allem auch keine Urteile bilden. Während das auf Seiten der Religion natürlich nicht so ist. Da brauchen wir keine Argumente, sondern wir brauchen eine gläubige Grundhaltung. Die Anerkennung von Verbindlichkeiten, die die Religion von Menschen, von ihren Anhängern, von ihren Mitgliedern fordert. Also es geht da nicht um die Frage, können Sie Gründe nennen, warum Sie zum Beispiel bestimmte Feiertage halten oder warum Sie in die Kirche gehen oder warum Sie nicht in die Kirche gehen und so weiter. Dafür braucht man eigentlich keine Argumente. Es geht allein darum, dass man etwas glaubt oder nicht glaubt. Also etwas überspitzt gesagt, könnte man sagen, es handelt sich um einen scharfen Gegensatz zwischen rationalen, selbstbestimmten Urteilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hätten wir fremdbestimmte Urteile, die vielleicht sogar irrational sind, also gar nicht vernünftig verstanden werden können. Die Vertreter der Religionen werden da natürlich aufschreien und sagen, das stimmt so nicht, aber jedenfalls werden sie auch nicht bestreiten können, dass der Unterschied zwischen autonom und heteronom durchaus zutrifft, denn kein Gläubiger bestimmt selbst, was er glaubt, sondern er nimmt das an, vielleicht auch dankbar an, was ihm ein Religionsgründer oder religiöse Texte an die Hand geben, vielleicht sogar vorschreiben. Also man kann den Gegensatz durchaus erstmal so stehen lassen. Nochmal zurück zu der Frage, ob man mit humanen embryonalen Stammzellen forschen sollte oder nicht. Es ist doch so, dass die Ethiker eher für das Ja sind und Vertreter der Religionen, vor allem auf Seiten der katholischen Religion, eher dagegen sind. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo man wiederum, ohne dass man vielleicht sich streiten muss über diesen Gegensatz, klar erkennen kann, dass religiöse Grundhaltungen doch anders sind als ethische. Denken Sie zum Beispiel an das Schächten von Tieren oder an die Beschneidung männlicher Nachkommen im Judentum und im Islam verbindlich sind, wo man so quasi rituell durch die Beschneidung zum Mitglied als Kind männlichen Geschlechts als aufgenommen wird in die Religionsgemeinschaft. Oder denken Sie an das Verhältnis der Geschlechter, an die Frage, wie Ehe und Familie zu verstehen sind. Das sind alles Beispiele, die zeigen, dass es doch einen erheblichen Gegensatz gibt zwischen einigen Religionen und dem, was man im Allgemeinen als ethische Grundeinstellungen etwa zum Tierschutz oder zur Unverletzlichkeit des Körpers und so weiter angeben kann. Von Ehe und Familie mal ganz abgesehen. Die Fragen, die sich dabei stellen, die sind für uns heute wichtig. Wir können sie nicht einfach ignorieren. Und deswegen ist die Frage auch allgemein von Interesse, in welchen Verhältnissen und Ethik und Religion zueinander stehen. Und wir können natürlich projiziert nun auf die Lebensverhältnisse in unserem Land auch mal fragen, was sollte nun an diesen Einstellungen Vorrang genießen, was ist politisch verträglich, sozial verträglich und was nicht? Und gibt es überhaupt eine eindeutige Antwort auf diese Fragen? Also was sollen wir zum Thema Beschneidung sagen, zum Thema Schächten von Tieren und so fort? Wenn wir uns das nicht überlegen, dann taumeln wir ein bisschen in die Probleme hinein. Es ist doch wichtig für ein friedliches und auf gegenseitigem Verständnis beruhendes Zusammenleben, auch durch die Klärung solcher Fragen zu ermöglichen. Also in unserer Gesellschaft muss eigentlich schon längst über diese Fragen nachgedacht werden und es ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, nun damit anzufangen. Wir haben ja erlebt, wie das ist mit der Beschneidung männlicher Nachkommen. Da gab es eine erhebliche Dissonanz zwischen Vertretern, vor allem des Judentums und der deutschen juristischen Öffentlichkeit. Nun aber zurück zu Kant, den ich schon erwähnt habe. Er ist, wenn man so will, ein Meilenstein im Verhältnis zwischen Religion und Ethik. Und ich beziehe mich da auf seine Kritik der Religionen, der historischen Religionen, in einem Text, den er im Jahre 1793 veröffentlicht hat. Der Titel ist »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«. In diesem Text, ein relativ großer, umfangreicher Text, kritisiert Kant alle historischen Religionen. Und ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele, Zitate, die zeigen, wie polemisch Kant sein kann. Also die historischen Religionen allesamt nennt er anthropomorphistisch und er nennt den Glauben, den diese Religionen fordern, einen anthropomorphistischen Fronglauben, also so eine Art von sklavischem Glauben. Oder er spricht vom Religionswahn oder vom Afterdienst Gottes, also ziemlich saftige Ausdrücke, die man eigentlich von Kant so nicht erwartet hätte. Und dann aber plädiert er selbst für eine Religion, für einen reinen Vernunftglauben, der aus der Moral entstehen soll. Also die Moral so quasi selbst eine Religion entwickeln, bieten. Und er sagt sogar, die Moral, natürlich seine eigene, die von ihm entwickelte, die führe, ich zitiere, unumgänglich zur Religion. Und ich zitiere weiter, zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen, also jenseits des Menschen natürlich. Also, es ist nicht so, dass er überhaupt generell gegen Religion ist, sondern er ist nur gegen historische Religionen. Die einzige, die er für verbindlich hält oder die er empfiehlt, nicht nur empfiehlt, sondern sogar für eigentlich notwendig hält, ist die aus der Moral selbst entstehende Religion, die aus der Vernunft geboren ist. Also wir selbst kreieren damit eine Religion mit der Idee eines Gesetzgebers außerhalb von uns selbst. Das ist eine Idee, die Kant vor allem deswegen entwickelt hat, weil er überzeugt war, dass wir als Menschen eben nicht die moralische Qualität mitbringen, um zu entscheiden, welche Gesetze für uns eigentlich gelten sollten. Das heißt, wir müssen uns durchaus einen, zumindest der Idee nach, ein höheres Wesen als uns selbst vorstellen, das die Frage beantworten kann oder ja, entscheiden kann, was für uns gilt in moralischer Hinsicht und in religiöser Hinsicht. In moralischer Hinsicht haben wir ja den kategorischen Imperativ, da können wir selbst entscheiden, aber in religiöser eben nicht. Also Kant löst den Gegensatz zwischen Ethik und Religion auf, indem er seine ethische Theorie, seine Moraltheorie zur Grundlage eines vernünftigen Glaubens macht. Er hat sogar einen historischen Zeugen für diese Art von Religion, nämlich Hiob, der als erster, wie Kant meint, so einen vernünftigen Glauben vertreten hat. Er hat nämlich mit Gott gestritten und das heißt, er hat alles drauf ankommen lassen, hopp oder top so quasi, verzeiht mir der Herrgott den Widerspruch oder nicht. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass er mir Unrecht tut. Also nun in meinen eigenen Worten. Also Hiob hat richtig Streit gehabt mit dem Herrgott und das fand Kant wunderbar. Und er meinte, das ist der erste Zeuge, der sich rein nur auf seine eigene Vernunft bezieht. Entscheidend ist also der Vorrang der autonomen Vernunft, so wie Kant sie verstanden hat, als Grundlage nicht nur der moralischen Praxis, sondern eben auch der religiösen Praxis. Natürlich ist Kant nicht der Erste, der in diese Richtung gedacht hat. Schon vor ihm und vor allem auch vor seiner Schrift 1793 wurde von anderen die Religion als Basis der Moral kritisiert und wurden Alternativen vorgeschlagen. Es gab im 16., 17., 18. Jahrhundert viele Religionskritiker. Es würde diese Sendung sprengen, wenn ich sie alle dem Namen nach nennen würde. Die frühe Moderne ist überhaupt generell von einer Religionskritik, von einer sehr scharfen Religionskritik geprägt. Und zwar, man kann das so quasi auf einen Nenner bringen, Religion wird mehr oder weniger mit Aberglauben gleichgesetzt. Und das Ziel dieser Kritik war eben, nun nicht so sehr eine wissenschaftlich entwickelte Theologie, sondern es waren die Kirchen, diese machtvollen Apparate der Beherrschung von Gesellschaften als Glaubensinstitutionen. Also deren Regime war eigentlich Ziel der Kritik. Und natürlich, was dieses Regime oder die Regime veranstaltet haben, und zwar gilt das für alle christlichen Konfessionen gleichermaßen, waren so Dinge wie die Hexenverfolgung mit Tausenden von Toten, die meisten davon Frauen. Und natürlich war das für viele ein Grund, tatsächlich die Religionen zu kritisieren, die Konfessionen zu kritisieren und den Religionen auf diesem Hintergrund einfach den Rücken zu kehren. Es gab viele antireligiöse Pamphlete, die allerdings meistens anonym verfasst waren, weil es lebensgefährlich war, Pamphlete mit dem eigenen Namen zu kennzeichnen. Man weiß heute ungefähr, wer die Verfasser waren, aber damals wusste man es nicht. Jedenfalls hat man wenige Pamphletisten wirklich dingfest machen können. Gut, in dieser Zeit, also schon im 17. Jahrhundert, gab es Versuche einer vernunftbasierten Religion, das Wort zu leihen. Und derjenige, der da besonders herausragt, ist Baruch de Spinoza, ein Jude, zumindest ein Philosoph, der als Jude geboren wurde. Er wurde dann allerdings von seiner eigenen jüdischen Gemeinde hinausgeworfen, weil er einen Pantheismus vertrat, der natürlich ganz offensichtlich nicht mit dem Monotheismus der jüdischen Religion übereinstimmte. Dieser Spinoza hat in seinem Tractatus Theologico Politicus aus dem Jahre 1670 tatsächlich enorm scharf gegen Religion als Aberglauben polemisiert, aber eben nicht die Religion an sich, sondern die abergläubische Religion, also eine missverstandene Religion. Also er trennt feinsäuberlich zwischen einer guten Religion und dem Aberglauben. Und er meint, leider Gottes gibt es sehr, sehr viele Menschen, die einer Religion anhängen, aber letztlich abergläubisch sind. Also was er gemacht hat, ist nicht eigentlich eine Kritik der Religion, sondern des Aberglaubens und seiner Ursachen. Die wichtigste Ursache, meint Spinoza, für den Aberglauben ist die Angst der Menschen. Und zwar die Angst vor allem Möglichen, vor der Natur, vor Naturkatastrophen, vor der Zukunft. Also alles, was Ängste auslöst, versuchen Menschen abergläubisch zu kontrollieren, indem sie zum Beispiel irgendwelchen Göttern huldigen und sie versuchen, freundlich zu stimmen, Opfer bringen und so fort. Das meint Spinoza, das ist Aberglaube. Aberglaube, der die Menschen aus Angst in die Arme von vermeintlichen Göttern treibt. Und das Ganze findet er nur deswegen möglich, weil unter den Menschen eben verworrene, irrationale Gottesideen existieren. Die sind dann so eine Art von Zuflucht aus der Angst heraus. Also es geht ihm eigentlich genau wie später Immanuel Kant darum, die Freiheit des Einzelnen zu fördern, zu stärken. Und zwar eine Freiheit, ich zitiere hier Spinoza, zu denken, was er will und zu sagen, was er denkt. So sagt er das in diesem Traktat. Er will das verteidigen. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir plagen uns heute nicht mehr mit der Frage ab, ob jeder denken kann, was er will oder sagen kann, was er denkt. Es sei denn, es ist für andere Menschen verletzend, aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu thematisieren. Also Spinoza ist schon ein sehr scharfer Kritiker der abergläubischen Religion. An diesen historischen Beispielen sieht man, dass der Gegensatz zwischen Ethik und Religion nicht in jeder Hinsicht religionskritisch, sondern vor allem kritisch gegenüber den kirchlichen oder religiösen Gemeinschaften und deren Organisation verstanden werden muss. Also es geht hier nicht eigentlich um eine generelle Ablehnung von Religion. Bei Kant haben wir gesehen, dass es ja um eine Vernunftreligion geht letztlich. Und auch Spinoza lehnt sicherlich nicht die jüdische Religion insgesamt ab. Er meint sogar, dass sie durchaus verträglich ist mit dem, was er selbst pantheistisch gedacht hat, wo eben die ganze Natur Gott ist, aber trotzdem wurde er nun nicht mehr anerkannt als Mitglied der Religion und hat damit aber weiter kein Problem gehabt. Er hat allerdings den Ruf an die Universität Heidelberg nicht angenommen, weil er nicht sicher war, ob er dort das dortige Leben eigentlich überleben würde. Also er blieb dann doch lieber in Amsterdam. Es sollten eben nach seiner Überzeugung und auch nach Kants Überzeugung keine Institutionen, keine Vereinigungen, keine Organisationen darüber befinden, was der einzelne Mensch als für sich selbst moralisch und religiös verbindlich betrachtet. Und die Idee dabei ist, dass es zwar Religionen geben kann, ja sogar muss, wie Kant meinte, aber die dürfen nicht im Gegensatz zur Ethik stehen. Also sie müssten vernunftbasierte Religionen sein. Und bei Kant weiß man ungefähr, in welche Richtung das geht, wenn man seine Moraltheorie kennt. Nun, wir haben heute auch kein Problem mehr, einen rationalen Glauben zu vertreten oder zu verteidigen. Eigentlich ist unsere westliche Welt mehr oder weniger vom Glauben an die Rationalität erfüllt. Und es geht nicht so sehr darum, diesen Glauben oder einen Glauben an eine vernünftige Art von Grundeinstellung zum Leben zu propagieren. Wir haben so durch vor allem unsere Wissenschaftsgläubigkeit eine fast natürliche Neigung, der Vernünftigkeit eine quasi-religiöse Rolle zuzubilligen. Nun, dieser Glaube, dieser rationale Glaube, der hat natürlich viele Varianten. Wissenschaftsgläubig sind die meisten von uns. Wir denken, dass die Wissenschaften alle Probleme, die wir haben, die schlimmen oder die weniger schlimmen, lösen können. Irgendwann jedenfalls alle. Und dass wir die Probleme des menschlichen Lebens, des Zusammenlebens am besten wissenschaftlich lösen und nicht historisch auf herkömmliche Religionen zurückgreifen. Nun ja, wir haben inzwischen natürlich auch in der Hinsicht eine gewisse Ernüchterungsphase erlebt. Wir sind heute doch ein bisschen auf Distanz zu dieser Art von rationalem Glauben, weil wir immer deutlicher erkennen können, dass von den Wissenschaften diese quasi religiösen Erwartungen nicht erfüllt werden können. Es sind nun mal keine Religionen. Und dass der Glaube an Wissenschaften letztlich auch auf Sand gebaut ist. Also im Grunde tauscht man dann das eine mit dem anderen aus und es ist beides nun nicht mehr das, was es versprach zu sein. Also wir wundern uns deswegen auch gar nicht mehr so sehr, dass wir heute nicht mehr in Glauben an die Rationalität ehrfürchtig vor den Wissenschaften stehen, sondern dass wir, man höre und staune, eine Rückkehr der Religionen erleben. Es ist tatsächlich so, dass die Religionen wieder zurückkommen. Sie haben eine ständig sich ausbreitende Macht weltweit. Das ist natürlich nicht primär das liberale, weltoffene Christentum oder der friedfertige Buddhismus oder Hinduismus, andere Religionen dieser Art, sondern es geht um fundamentalistische, gewaltbereite Versionen sowohl des Christentums als auch des Islam, aber sogar des Hinduismus und Buddhismus. Selbst diese Religionen, die eigentlich ganz friedlich und friedfertig daherkommen, haben nun plötzlich antiaufklärerische, fundamentalistische Tendenzen bis zur Vertretung von Gewalt gegen Andersgläubige. Der scientistische Vernunftglaube hat uns enttäuscht inzwischen. Das heißt, wir sehen auch, dass dieser Vernunftglaube niemanden dazu bringt, von Terror und Gewalt abzusehen. Es ist leider so, dass zum Beispiel die Piloten, die im Jahre 2001 die Twin Towers in New York zerstört haben, vorher in Deutschland, in Hamburg studiert haben. Offensichtlich war der scientistische Vernunftglaube nicht in der Lage, sie von ihrer Terrorbereitschaft abzubringen. Wir müssen deswegen auch heute eingestehen, dass der Glaube an die Vernünftigkeit des Menschen und all das, was wir aus eigener Vernünftigkeit leisten können, doch mit großen Fragezeichen zu verstehen ist. Und deswegen auch verstehen müssen, dass der scientistische Vernunftglaube oder der Glaube, ein Glaube dieser Art eigentlich keine wirkliche Alternative zu dem Angeboten von Religionen bilden kann. Wir werden sicherlich als westlich orientierte Menschen sowohl von Vernunftglauben enttäuscht wie von einem religiösen Glauben, der rein nur historisch orientiert ist an dem, was einmal geglaubt wurde oder was uns bestimmte Institutionen an Glaubensinhalten vorschreiben. Wir wollen doch selbst bestimmen, was wir glauben. Und zwar auch deswegen, weil wir in allen Richtungen Zweifel haben und diese Zweifel sollten wir nicht unter den Teppich kehren. Also die Konflikte auf unserem Planeten und auch in unserer Gesellschaft werden durch enttäuschte Glaubenshaltungen eher geschürt als gemildert. Und wenn wir nun resümieren wollen, in welchem Verhältnis Ethik und Religion zueinander stehen, dann scheint doch irgendwie klar zu sein, dass die Ethik einen Vorrang genießen sollte, dass wir vor allem das, was Ethik bietet, nämlich Argumente für Weltoffenheit, für Toleranz, dass wir dem eher Recht geben wollen als Religionen, die nicht tolerant sind, die sogar erklärtermaßen intolerant sind und die den Konflikt mit Andersdenkenden schüren und nicht dafür sorgen, dass auch in ihren Reihen und zwischen den Religionen Toleranz herrscht.